Willkommen bei Energiedosis, dem Praxis-Podcast für Energieversorger. Hier verraten euch spannende Macherinnen und Macher, wie sie die Energiewelt von heute und morgen ganz konkret gestalten. Unsere Gäste teilen ganz offen und ehrlich ihre Praxiserfahrung, berichten über Erfolge, aber auch Herausforderungen und wie sie diese in Chancen umwandeln. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiedosis, dem Praxis-Podcast der Netzwerkpartner. Ich bin Hanna Simon und bevor wir gleich direkt ins Thema reinstarten, noch ein kurzer Hinweis, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr unserem Podcast folgt, damit ihr immer mitbekommt, wenn eine neue Folge Energiedosis online geht, wie es auch heute der Fall ist. Von daher macht das doch gerne mal nebenbei. Und ja, dann lasst uns ins Thema reinstarten. Die Elektrifizierung unseres Straßenverkehrs, die schreitet da immer weiter voran. Ich habe ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht aus Februar 2025. Da wurde bekannt gegeben, dass wir heute 161.700 öffentliche Ladepunkte haben in Deutschland und davon ungefähr 36.000 Schnelllader. Und im Jahr 2030 soll der Bedarf ja bei ungefähr 380.000 bis 680.000 liegen. Ist eine ziemlich große Range, ist aber gleichzeitig ja auch da noch ein gewisser Weg, den wir in den nächsten Jahren noch gehen müssen. Und ich habe heute zwei Menschen eingeladen, die diesen Weg mitgehen werden, nämlich Klaus Trippke und Dennis Zerr von den Stadtwerken Bad Nauheim. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie die Stadtwerke Bad Nauheim in Sachen Elektromobilität aufgestellt sind und wie sie auch mit den Chancen und Herausforderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Bedingungen vor Ort umgehen, wie jetzt eben zuletzt zum Beispiel auch Paragraph 7c NWG, der ja auch viele Versorger, die Elektromobilität besetzen, beschäftigt hat. Und damit sage ich herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr heute mit dabei seid.
Hallo, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung, ja.
Ja, wie immer möchte ich einen kurzen Raum einräumen, damit wir euch beide auch ein bisschen besser kennenlernen können. Und ich möchte mal mit dir, Klaus, starten. Wie bist du denn in die Energiewirtschaft gekommen?
Das mit der Energiewirtschaft hat schon ganz früh angefangen. Vielleicht hört man es, Bad Nauheim liegt in Hessen. Ich bin aber nicht aus Hessen, das hört man ein Stück weit. Ich komme vom nördlichen Rand des Sauerlandes, habe meine Ausbildung gemacht als Elektriker bei der Ruhrkohle AG, war dann auch noch 2 Jahre Bergmann unter Tage. Dann der klassische Weg, Bundeswehr, Studium, elektrische Energietechnik studiert. Bin dann nach Frankfurt gewechselt, also wirklich nach Hessen. Habe 3 Jahre lang bei einem Unternehmen gearbeitet, das Netzleitstellen aufgebaut und gewartet hat. Und habe im Jahr 2000 den Absprung in die tatsächliche Energiewirtschaft gemacht. Bin bei der Watt Deutschland eingestiegen. Habe dann ab 2004 bis zum Jahr 2016 Vertrieb gemacht und Produktentwicklung bei dem Unternehmen. Leider ist es so gewesen, in 2016, die war Deutschland, die Sales and Solution, wie sie später hieß, war ein Tochterunternehmen der EnBW. Und die EnBW hat Mitte 2016 den Vertrieb eingestellt an Großkunden und Multisite-Kunden, wo ich tätig war. Ja, und da bin ich dann bei den Stadtwerken Bad Nauheim gelandet. Jetzt bin ich gut 8 Jahre da. In der Zeit sind Themen bei mir dazugekommen, sind weggefallen. Dementsprechend liegt bei mir im Aufgabenfeld in meinem Bauchladen jetzt tatsächlich noch Stromvertrieb, Gasvertrieb, Gas- und Strombeschaffung, Elektromobilität und PV-Anlagenmanagement und auch Vertrieb. Ja, und was halt sonst noch so dazu kommt, was die Energiewirtschaft so in den letzten Jahren bewegt hat, da stecken wir ganz viel Energie rein.
Also schon eine lange Geschichte auf jeden Fall in dieser Branche. Einmal noch zu dir, Dennis. Was macht dir denn momentan in deinem Job? Also du bist Projektleiter für Elektromobilität bei den Stadtwerken Bad Nauheim. Was macht dir da momentan am meisten Spaß und was auf der anderen Seite die größte Herausforderung?
Ja, also am meisten Spaß macht mir eigentlich generell diese ganze Entwicklung mit begleiten zu dürfen. Also ich bin da jetzt auch schon eine ganze Weile mit in dem Thema dabei und habe sozusagen diesen ganzen Werdegang begleitet von der ersten Ladesäule, die wir irgendwann mal aufgestellt haben, bis zu dem Umfang, den das Thema jetzt heute mittlerweile dann einnimmt. Und ja, das Ganze so zu sehen, wie das wächst, das macht mir einfach Spaß, oder generell diese Entwicklung begleiten zu können. Und was die Herausforderung angeht, ja, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Das ist auf der einen Seite sehr schön, was die Energiewirtschaft so grundsätzlich mit sich bringt oder die Vielfältigkeit an Themen, die es so gibt, ist nämlich, dass eigentlich kein Projekt dem anderen gleicht, dass man immer wieder was Neues anfangen wird und dass immer Themen dazukommen, andere Themen wegfallen und man eigentlich ständig neue Herausforderungen hat, an denen man dann wachsen kann und mit denen man sich auseinandersetzen darf. Das ist auf der einen Seite das, was Spaß daran macht, dass man nicht so diese Schema F hat, nach dem man immer vorgeht, sondern dass sehr abwechslungsreich ist. Aber auf der anderen Seite ist genau das auch eine der größten Herausforderungen, die wir so haben, dass eben ständig irgendwas passiert und sich immer wieder was ändert und man eigentlich nie stehen bleiben kann, sondern man immer schauen muss, was passiert so links und rechts alles, auf was muss man eventuell reagieren können.
Ja, verstehe. Ich denke, da können sich sehr viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch wiederfinden in ihrem eigenen Aufgabengebiet. Gut, ihr beiden, dann ja, lasst uns mal voll ins Thema Elektromobilität reinsteigen. Dennis, würde ich einmal bei dir bleiben. Zum Start einmal so ein bisschen der Überblick. Wo steht ihr denn heute im Thema Elektromobilität? Also was macht ihr in diesem Geschäftsfeld? Wie viele Ladepunkte habt ihr und so weiter und so fort?
Genau, also wir versuchen da so eine relativ ein breites Angebot abzubilden. Wir haben sowohl gewerbliche Ladelösungen, wir haben private Ladelösungen, wir haben das öffentliche Laden, wir haben Dienstleistungen, die wir anbieten, also Abrechnungsdienstleistungen, Betriebsführungsdienstleistungen im Lademanagementsystem. Wir haben ein Angebot für die THG-Quotenvermarktung. Das ist ja eigentlich der ganze, ja, Blumenstrauß, den wir da so im Gepäck haben. Zu den Eckdaten, ja, wir haben jetzt aktuell knapp 190 Ladepunkte bei uns auf dem Abrechnungsbackend. Und das sind die wir also im öffentlichen Raum betreuen, wo wir die Abrechnungen durchführen. Und da haben wir natürlich noch eine ganze Menge Ladepunkte, die wir privat verkauft haben, wo wir dann sozusagen nicht mehr im Betrieb involviert sind, sondern wo wir dann einen reinen Verkauf getätigt haben.
Und wie verteilt sich das räumlich? Also dadurch, dass ihr auch die Abrechnung macht, seid ihr ja nicht nur in Bad Nauheim und Region, sondern sogar überregional oder deutschlandweit auch vertreten aktuell, oder?
Genau, also am Anfang hat sich das natürlich sehr hier auf das Bad Nauheimer Stadtgebiet fokussiert, aber in der Zwischenzeit oder je nachdem mit dem Wachstum des ganzen Themas ist das dann über Bad Nauheim auch hinausgegangen. Also wir betreuen jetzt Kunden mittlerweile in ganz Deutschland. In Nordrhein-Westfalen haben wir eine ganze Reihe an Dienstleistungskunden und auch in Niedersachsen. Also wir haben da ja eine bunte Masse an Kunden eingesammelt aus verschiedensten Bereichen. Das sind teilweise Autohäuser, das sind teilweise andere Versorger, für die wir diese Abrechnungsdienstleistung durchführen dürfen im Bereich vom öffentlichen Laden. Wir haben auch am Anfang, wie so viele wahrscheinlich, auf das reine AC-Laden gesetzt. Da sind wir mittlerweile auch von umgeschwenkt in Richtung Schnellladesysteme, dass wir auch gemerkt haben, dass das für uns durchaus ein sehr interessantes Thema ist, einfach durch die hohe Auslastung, durch die Menge, die wir dort über die DC-Lader bringen, so dass wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch in dem Thema noch stärker unterwegs sind. Genau, also am Anfang war alles rein DC, mittlerweile haben wir da so eine bunte Mischung.
Genau, also auf euer eigenes Backend und Abrechnungssystem würde ich gleich auf jeden Fall auch nochmal gerade zu sprechen kommen. Klaus, wie habt ihr denn damals so den Einstieg in die Elektromobilität gefunden? Ihr seid ja jetzt auch schon so ein paar Jahre dabei, seid ein kleines bis mittelgroßes Stadtwerk, also auch keine Konzernstrukturen oder ähnliches. Wie habt ihr damals so einen Anpack gefunden und was habt ihr vielleicht da auch am Anfang gelernt, als ihr reingestartet seid?
Also wir haben das Thema damals in 2017 sind wir es angegangen, haben gesagt, bevor es jemand anderes besetzt, besetzen wir erst das Thema, ja. Und dann haben wir uns überlegt, wie gehen wir denn da am besten vor? Und haben uns zunächst dafür entschieden, nur Provider zu sein, also EMP zu sein und nicht Operator. Haben uns ein paar Ladesäulen gekauft, die am Ende des Tages relativ schnell wieder demontiert waren, weil sie einfach nicht gut funktioniert haben. Und mit der Demontage haben wir uns überlegt, wollen wir so weitermachen oder machen wir denn das Geschäft als Operator und als Provider? Nehmen wir beide Rollen an und haben uns halt dementsprechend entschieden, das Geschäft komplett zu übernehmen. Und dann haben dann halt in Bad Nauheim mit dann mit 5 Ladesäulen begonnen, haben uns mal angeguckt, wie sieht denn das so aus, haben natürlich auch dann gedacht, weil Software as a Service Backend kostet Geld, gesagt, oh, da zahlen wir doch jeden Monat relativ viel Geld, was machen wir damit? Und dementsprechend ist das immer weiter gewachsen und auch mit diesen Dienstleistungskunden, wo der Dennis gerade schon drüber gesprochen hat, die sind dann halt mit der Zeit dazugekommen, weil wir einfach gesagt haben, ja, die Kosten fürs Backend möchten wir gerne wieder raus haben. Ja, und haben uns dann auch mit einem Partner zusammen, der für uns bei uns auch Lademanagementsysteme installiert, Kunden eben in ganz Deutschland gesucht. Wir hatten eben darüber gesprochen, wo sind unsere Ladepunkte? Also der nördlichste ist tatsächlich in Ostfriesland. Und ja, die südlichsten sind hier bei uns in der Gegend, also Richtung Baden-Württemberg. Da ist die ENBW zu stark, da braucht man gar nicht aufschlagen. Ja, aber ja. So sieht das im Moment aus.
Ja, was mich auf jeden Fall da in dem Kontext interessieren würde, ihr seid ja jetzt eben kein Konzern, haben wir schon festgestellt, sondern ja ein klassisches Stadtwerk. Wie schafft ihr das denn von den Kapazitäten her, dass ihr da so viele andere Versorger und Kunden auch noch mit den euren Elektromobilitätsservices auch umsorgen könnt? Wie gelingt euch das? Wie habt ihr euch da aufgestellt?
Ja, tatsächlich ist es so, der Dennis und ich, wir sind allein. Also wir zwei machen auf jeden Fall, machen den Vertrieb. Natürlich auch Kollegen im Hintergrund in Bezug auf Abrechnungen, in Bezug aufs Forderungsmanagement und so weiter und so weiter. Aber das Gesicht nach außen sind sowohl für unsere eigene Ladeinfrastruktur als für die dritte. Ja, sind wir das Gesicht. Wir kriegen natürlich dann auch noch Unterstützung, können wir auch nicht alles liefern durch ein Callcenter, was dem Backend angehangen ist. Ja, da wird erstmal das First Level Support gemacht. Wenn es da nicht mehr weiterkommt, kommen wir ins Spiel. Dann haben wir auch für unter der Woche haben wir dann auch für die einfachen Dinge unsere Monteure, die dann auch noch in der eher normalen Strom- oder Wärmerufbereitschaft dann einen Störeinsätze machen, kommt nicht sehr häufig vor, muss man ganz klar sagen. Aber wenn dann halt irgendwas mal gar nicht geht, dann machen die das. Passieren halt auch mal ganz lustige Dinge, dass dann irgendwie aus Gütersloh über das Callcenter jemand anruft oder raus, weil auch auf den Ladesäulen natürlich irgendwo Stadtwerke Bad Nauheim oder auch Ensef eingetragen ist, finden die irgendwie die Störungsnummer der Stadtwerke Bad Nauheim raus und dann ruft jemand aus Gütersloh an und sagt, ja, mein Kabel hängt fest, ich komme hier nicht mehr los. Dann sagen die Monteure, rufen die Monteure bei mir an und sagen, Klaus, ruft jemand aus Gütersloh an, der kriegt sein Kabel nicht vom Ladepunkt. Und der ist für mich jetzt auch schwierig, weil die Dienstleistung der Entstörung in Gütersloh haben wir nicht übernommen. Und dann sind wir dann auch nachmittags noch auf der Suche und dann machen dann die Kunden vor Ort dann auch.
Und könnt ihr das nochmal einmal zusammenfassen? Also was dann quasi so der Service ist, den ihr anderen jetzt anbietet?
Genau, also wir bieten eigentlich diese komplette Bandbreite von den Betriebsführungsdienstleistungen an. Also für Dritte ist das so sowohl die Abrechnung im Roaming-Verbund, also dass die deutschlandweit gültigen Ladekarten bei uns auch funktionieren, dass die Apps integriert sind, also dass jeder E-Mobilist mit seinem gewohnten Zahlungsmittel da dann auch bei uns tanken kann. Das ist zum einen die Dienstleistung, die wir den Kunden da anbieten, dass sie integriert sind in dieses Zahlungssystem. Dann haben wir natürlich diese Rufbereitschaft, die Störungshotline, wo sich Kunden dann melden können. Und auf der anderen Seite ist es dann im weiteren Fortgang, wenn man jetzt von der reinen Abrechnung weitergeht, ist es auch generell die technische Ausstattung. Also wir bieten dann mit einem Servicepartner, den wir haben, gemeinsam auch technische Lösungen, also die Infrastruktur bieten wir natürlich auch an. Also Installation und Betrieb.
Ja, also Respekt, dass ihr das mit eurem Zweierteam plus natürlich klar eure Kollegen und auch noch euren weiteren Partner, den ihr eben ja auch erwähnt habt, dass ihr das so auf die Straße bekommt. Richtig gut. Ich würde in dem Kontext auch gerne nochmal mit euch sprechen über Paragraph 7c MWG. Hatten wir eben auch schon mal kurz. Was steckt da nochmal hinter, für die da vielleicht jetzt nicht gerade so im Thema sind? Da geht es eben um die Entflechtungspflicht zwischen Stromnetzbetreiber und Ladeinfrastruktur. Und seit quasi dem Jahreswechsel dürfen ja Betreiber von Stromverteilnetzen grundsätzlich weder Eigentümer von Ladepunkten für Elektromobilität sein, noch diese Ladepunkte quasi weiterentwickeln. Verwalten, betreiben. Das hat ja viele Versorger vor eine große Herausforderung gestellt. Es gab da verschiedene Lösungswege, wie man dem begegnen kann. Welchen habt ihr denn gewählt, damit ihr euer Steckenpferd E-Mob auch weiter betreiben könnt und da weiter unterwegs sein könnt.
Es gibt die De Minimis-Regelung nach Paragraph 7c und die gibt es ja auch schon länger. Das wurde ja nochmal verlängert. Im Januar wurde es nochmal verlängert, das Ende 26. Aber wir haben uns dann wirklich dazu entschieden zu sagen, okay, wir wollen eigentlich nicht so in diese Bedrängnis kommen zum Ende 24, dass wir dann vielleicht doch unsere Ladesäulen stilllegen müssen, weil es in Bad Nauheim auch andere Betreiber gibt tatsächlich. Auch die ENBW ist vertreten hier in Bad Nauheim, Allego ist vertreten. Und man würde das ja, hätte das ja dann nur noch hinbekommen als Stadtwerke, wenn ein Marktversagen vorliegt, ein allgemeines. Das ist aber in Bad Nauheim nicht da, weil eben auch dritte Elektromobilität oder auch Ladestrom hier anbieten. Ja, und dementsprechend sind wir dann dazu übergegangen, haben gesagt, haben es rechtlich prüfen lassen, muss es ein Konzernunternehmen sein, also ein Schwesterunternehmen, oder darf es auch ein Tochterunternehmen sein? Das ging auch lange hin und her. Am Ende des Tages kam aber auch von der BNetzA die Aussage, dass ein Tochterunternehmen des Stadtwerks da kein Problem ist. Und dementsprechend haben wir zum 01.01.24 ein Tochterunternehmen ausgegründet, wo auch das ganze Thema Elektromobilität hin verlagert ist, inklusive aller Dienstleistungen, allem drum und dran. Das Unternehmen heißt jetzt Ensef GmbH, findet man auch im Internet mittlerweile. Ja, und das Gründen des Unternehmens war nicht ganz so aufwendig. Aber alles, was dann danach kam, das war dann halt sehr aufwendig, ja. Und dementsprechend, weil die Frage wird auch später kommen, ich kann sie dann nochmal wiederholen. Wenn sich irgendjemand Gedanken darüber macht, das dann zum 1.1.27 auch umzusetzen, kann ich nur den Rat geben, fangt früh genug damit an, weil es gibt so ein paar Dinge, auf die man echt achten muss und die auch Zeitraum, ja. Da kommt der Dennis vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen, was man dann noch weiter beachten muss, wenn man dann nicht mehr Eigentümer der Ladeinfrastruktur ist als Stadtwerk, ja. Da geht's so solche Dinge wie Werbeverträge und so weiter und so weiter. Kann dann Dennis dann gleich nochmal ein Stückchen mehr zu ausführen und auch zu den anderen Themen der Umsetzung. Da will ich jetzt einfach mal wieder an den Ball zum Dennis rüberschieben und dann macht man mal wieder weiter.
Ja, gerne. Lass uns mal gerne in das Nähkästchen da mal reinsteigen. Das sind ja die Bereiche, wo
genau,
ich spannend
also das,
bin.
Ja, das ist dann tatsächlich so der Punkt, wo man dann vielleicht vorher nicht so drauf vorbereitet ist oder was dann so im tatsächlichen Doing dann wirklich erst einem bewusst wird, was dann so alles noch an Aufgaben hinten mit dran hängt. Also vorneweg, Klaus hat es gerade gesagt, eine Gesellschaft gründen, das ist schnell passiert oder relativ schnell passiert. Aber dann haben wir uns zusammengesetzt und mal so aufgestellt, was dann alles noch zu tun ist. Und bei dieser Auflistung war nicht ansatzweise das dabei, was wir dann am Ende wirklich alles noch beachten mussten. Also nur mal so als Beispiel genannt, gibt es die Auflage oder dass die Ladesäulen, die ja aktuell im Stadtwerke-Design foliert waren, dass die dann natürlich, wenn die Ladesäulen an die Ensef übergehen, dass wir dann Werbung für ein drittes Unternehmen machen, dass wir dafür einen Werbevertrag brauchen. Das heißt, wir mussten mit dem neuen Unternehmen Mutter- und Tochterunternehmen mussten sozusagen miteinander einen Werbevertrag schließen über diese Außenflächen der Ladesäulen, weil die eben entsprechend foliert sind. Und lauter solche Themen, die dann da noch im mitten in der Umstellung, in der Neueinführung der Gesellschaft dann aufgeploppt sind, neben solchen Sachen, die man vorher auch mit auf dem Zettel hatte, wie neues Rechnungsdesign implementieren, einen Firmendesign aufstellen, die Homepage starten, dass die Kunden frühzeitig informiert werden über das ganze Thema, dass man da seine Informationspflichten nachkommt, dass auch alle da weiterhin an Bord bleiben. Das sind so, sage ich mal, die Sachen, die einem da sofort aufs Tableau gekommen sind, die man als erstes dann angegangen sind. Aber genau solche Sachen wie diese Werbeverträge oder auch dass wir, wenn wir beim Großhandel einkaufen wollen, dass wir da überhaupt erstmal gelistet werden müssen, weil als Stadtwerk waren wir da natürlich überall bekannt, aber als Ensef GmbH kannte uns da natürlich noch keiner. Und das sind dann eben diese ganzen Dinge, die da noch hinten mit dran hingen. Oder auch das Thema mit der EVSE-ID, die ja jeder einzelne Ladepunkt hat. wonach er dann identifizierbar sein muss. Da gab es auch Stimmen von anderen Werken, oder wir haben uns natürlich auch mit anderen ausgetauscht, die den Paragraph 7c Umstellung durchgeführt haben oder die auch ein Tochterunternehmen ausgegründet haben. Und da haben wir von teilweise die Rückmeldung bekommen, dass man diese EVSE-ID neu vergeben lassen muss. Also dass man für jeden einzelnen Ladepunkt eine neue Bezeichnung braucht. Das hätte bei uns einen Riesenaufwand verursacht, wo wir tatsächlich jeden einzelnen Ladepunkt hätten anpassen müssen. Da haben wir zum Glück mit den offiziellen Seiten eine Lösung gefunden, dass wir unsere alte ID behalten durften, was eben nicht überall der Fall war, wo wir auch andere Stimmen schon gehört haben, wo tatsächlich andere Werke ihre EVSE-IDs aufgeben mussten. Da waren wir, in dem Punkt haben wir Glück gehabt, aber das wäre auch auf jeden Fall so einer der Fallstricke gewesen, wo man sagen kann, das hätte nochmal richtig Zeit und Arbeit gekostet, diese Auflage dann umzusetzen.
Und was dann auch noch war, und da haben wir auch lange drüber gegrübelt und auch die Anwälte bemüht, war das Thema Personal. Also die Stadtwerke an sich haben jetzt mit der Ensif GmbH einen Betriebsführungsvertrag. Und vorher war nicht klar, müssen wir auch Personal mit hin übertragen oder geht es auch so? Und tatsächlich ist es so, dass uns dann von den Anwälten gesagt wurde, ja, ihr könnt es auch als Betriebsführungsvertrag machen. Und dementsprechend sind der Dennis, sowohl auch ich, weiterhin Mitarbeiter der Stadtwerke, wie die anderen Kollegen auch, machen dann aber die ganze Betriebsführung eben für die Ensif GmbH. Also das ist im Großen und Ganzen hat die Ensif einen Geschäftsführer und dann die Betriebsführung liegt bei den Stadtwerken. Das war auch ein ganz wichtiges Thema und das muss halt auch alles organisiert werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, eure Ausführungen zeigen ja sehr deutlich, was dann nochmal dahinter steckt. Das ist nicht so, ich gehe einmal zum Notar, melde eine GmbH an und dann läuft das. Ich höre gleichzeitig aber auch raus, dass ihr also sehr viel eigentlich jetzt über Vertragswerke dann regeln konntet. Wenn ihr sagt, ihr habt diese Werbeverträge abgeschlossen, ihr habt die Betriebsführungsverträge abgeschlossen, dass ihr euch dadurch jetzt quasi so Stück für Stück dann den richtigen Rahmen schaffen konnte, dass die Tochter quasi genauso arbeiten kann, wie ihr das vorher auch im Stadtwerk dann auch gemacht habt. Ne? Gibt es da sonst noch irgendwas links und rechts oder was ihr mit auf den Weg geben könnt? Also Verträge und Zeiteinplan habe ich jetzt schon rausgehört. Gibt es da noch mehr, wo ihr spontan sagen würdet, das ist irgendwie auch noch gut zu wissen oder hilfreich für den Prozess, um dahin zu kommen?
Es sind viele Kleinigkeiten, also auch jetzt zum Beispiel Gestattung. Ja, wir haben mit der Stadt einen Gestattungsvertrag, also die Stadtwerke hatten einen Gestattungsvertrag mit der Stadt für die öffentliche für die Aufstellplätze der Ladeinfrastruktur. Wir haben teilweise auch Ladeinfrastruktur auf privaten Parkplätzen, mit allen musste man reden und sagen, okay, das wird jetzt die Ensif und wir brauchen jetzt einen neuen Gestattungsvertrag, wir brauchen sogar einen Gestattungsvertrag als Ensif mit den Stadtwerken an sich, ist halt auch ziemlich blöd, oder ist halt aufwendig, es muss halt gemacht werden an der Stelle, ja.
Ja, apropos privates Laden, da würde ich gerne auch noch mit euch einmal hinschwenken heute in unserem Gespräch, denn Immobilienbesitzer haben ja auch eine gewisse Verpflichtung mittlerweile, auch das Thema Elektrifizierung oder Elektromobilität quasi mitzudenken und eben die Leitungsstruktur, also mindestens mal Leerrohre, jetzt nach dem Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetz eben dann eben auch vorzusehen. Wie habt ihr das für euch gelöst? Wie seid ihr in den Austausch mit Immobilienbesitzern gegangen und unterstützt da eben entsprechend auch?
Genau, also wir merken auch, dass das Thema viele umtreibt, dass da auf jeden Fall auch ein Stück weit Unsicherheit im Markt ist, dass viele nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, wenn dann aus einer WEG zum Beispiel die Anforderung kommt, bitte liebe Hausverwaltung, sorg dafür oder kümmere dich darum, dass wir hier einen Ladepunkt haben. Da ist auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge an Beratung auch dabei. Unterstützung überhaupt erst bei der Entscheidungsfindung, was machen wir hier? Und dann ist es generell immer unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen mit den Voraussetzungen, die wir haben, arbeiten. Also wir wollen Intelligenz statt Kupfer verbauen, wir wollen ein System verbauen, was mit den gegebenen Voraussetzungen arbeitet. Das heißt, wir gucken nicht immer automatisch, was kann man da noch erweitern, sondern wie können wir mit dem arbeiten, was zunächst mal da ist. Das heißt, dass man auch in gewisser Weise eine kostensparende Lösung erstmal anbieten kann, die dann modular mitwächst, dass man nicht sofort mit dem Vollausbau reingeht, sondern man macht das, was in dem Moment sinnvoll ist. Man teilt das in zwei Schritte auf. Erst so eine Art Grundinstallation und dann der zweiten Teil, die einzelnen Wallboxen kommen dann nach und nach mit dem Bedarf, der dann aus dem jeweiligen Gebäude kommt. Also wir versuchen da so pragmatische Lösungen dann für die Wohnungswirtschaft da auch zu bieten oder auch für Gewerbetreibende. Wir haben unterschiedliche Objekte da jetzt schon ausgerüstet, sowohl Wohnimmobilien als auch Gewerbe oder hier unsere neue Therme in Bad Nauheim zum Beispiel. Da haben wir das System so ausgestattet, dass wir insgesamt knapp 70 Stellplätze elektrifizieren können im Endausbau und haben da jetzt erstmal mit 23 gestartet und können dann eben entsprechend, wenn der Bedarf hochläuft oder wenn wir merken, die Nachfrage gibt das her, dann bauen wir das eben noch von den 23 aus auf bis zu 70, was wir dann im Endeffekt machen können. Bei der Wohnungswirtschaft ist es so, dass wir Objekte in unterschiedlichen Größenordnungen natürlich auch haben, wo wir die Anfragen dann bedienen. Also sei es von 80 Stellplätzen in der Tiefgarage bis hin zu einer kleinen WG mit vielleicht 6, 7, 8 Stellplätzen, wo wir aber sagen, wir wollen eine Lösung für alle diese Anfragen bieten können. Und da denke ich, sind wir auf jeden Fall auch gut aufgestellt. Wir haben Objekte im Feld, die wir schon realisiert haben mit unserem Technikpartner zusammen, der dann das Lademanagementsystem aufbaut und die technischen Arbeiten erledigt und hinten dran die Dienstleistungen und die Abrechnungslogiken dann auch Richtung der Bewohner. Das kommt dann von uns, der Teil. Also da haben wir auch so eine Art oder eine ganz gute Arbeitsteilung gefunden, wie wir diese Projekte dann da umsetzen können. So, das war also nicht nur für den öffentlichen Raum mit unseren Ladesäulen und mit den Dienstleistungen, die wir da anbieten, haben, sondern dass wir eben auch im Wohnbereich und in Objekten, wo die Autos vielleicht ein bisschen länger stehen als im öffentlichen Raum, dass wir da auch eine Lösung haben.
Wir haben jetzt schon ganz viel beleuchtet, was ihr im Bereich Elektromobilität macht. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was sind denn so eure nächsten Vorhaben? Also gibt's da nochmal andere Kundengruppen oder Geschäftsfelder innerhalb der Elektromobilität selber oder in den einzelnen Bereichen, über die wir jetzt gesprochen haben, was ihr euch für dieses Jahr noch vorgenommen habt, was ihr jetzt so in den nächsten, in den nächsten Monaten vorhabt, Klaus? Da nimm uns doch da nochmal so mit.
Ja, dieses Thema der Dienstleistung. Wir glauben schon, dass es auch für andere Werke in der Zukunft weiter interessant wird, sein könnte, dann, dass wir da Dienstleistungen weiter anbieten. Aber tatsächlich so unser Hauptpunkt für dieses Jahr wird die Stadt Bad Nauheim bekommt einen vollelektrischen Stadtbus. Und dieser vollelektrische Stadtbus, der kriegt ein neues Busdepot. Und das Busdepot ist gerade im Bau. Und da kommt dann auch Ladeinfrastruktur eben für diesen Stadtbus wird da installiert. Im Zuge der ganzen Ausschreibung und Gedanken, die wir uns darüber gemacht haben, haben wir gesagt, das sind jetzt 6 Busse, die sind den ganzen Tag unterwegs, die fahren morgens um 5:30 los und die kommen abends um 6:30 wieder. Den ganzen Tag über wäre diese Ladeinfrastruktur, die da vorhanden ist, kann sie niemand nutzen. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir werden es den Bürgern der Stadt Bad Nauheim oder auch anderen, egal, ermöglichen, dass man dort öffentlich laden kann. Und das wird richtig interessant, gerade auch für Gespanne oder auch LKWs, weil die finden in der Regel im Moment nicht so viel Ladeinfrastruktur, um zu laden, oder müssen Anhänger abhängen oder auch Gespanne oder Autos mit Anhänger müssen Anhänger abhängen, wenn man laden will. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil ich auch schon seit mehreren Jahren Elektroauto fahre und immer, wenn ich irgendwo an die Ladesäule muss und ich habe einen Hänger hinten dran, kann ich ihn abhängen, kann dann in die Ladesäule fahren, hinterher wieder dran und dann geht's weiter. Weil die Busse sind zwischen 10 und 12 Meter und da finden PKW auch ein längerer PKW mal Platz. Und das ist im Moment so mein Hauptthema noch, neben allen anderen Themen, die ich so habe, bis Ende Q3 soll das fertig sein in Bad Nauheim.
Ja, spannend. Also man merkt auf jeden Fall, ihr macht es schon an ganz vielen Stellen so think outside the box und guckt, wie ihr irgendwie so den größten Mehrwert dann irgendwie auch generieren könnt, losgelöst davon, dass diese ganze Breite an Themen, die ihr abdeckt im Bereich Elektromobilität, die ja auch schon eben sehr, sehr groß ist. Das Depot, ist das relativ zentral dann auch in der Stadt gelegen oder ist das so ein bisschen außerhalb im Industriegebiet oder ähnliches? Also wie können wir uns das vorstellen, wenn ich dann da in Zukunft mal reinfahren möchte mit meinem E-Auto, um dann da zu laden, während die Busse unterwegs sind?
Das Depot ist schon relativ zentral in der Stadt, hinterm Bahnhof. Tatsächlich ist aber in Bad Nauheim so, wir haben kein Industriegebiet. In Bad Nauheim gibt es keine Industrie. Also in Bad Nauheim gibt es 17, ein Krankenhaus und 17 Kliniken, irgendwie sowas, ja, aber es gibt keine großartigen Industrieansammlungen. Dementsprechend, ja, es ist hinterm Bahnhof, gegenüber ist, heißt so schön, ist ein altes historisches Gebäude, wo die RM noch ihr Heizwerk betreibt und der Salinenhof heißt es so schön. Also es ist auch, man kann auch noch schön spazieren gehen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, kann man durch den Park laufen. Wir überlegen uns noch Dinge drumherum, dass man während des Saugens vielleicht noch sein Auto aussaugen kann, dass da vielleicht auch noch mal was steht, dass man sich mal ein Getränk holen kann oder auch mal was zu essen in den 20 Minuten, wo man da steht. Also da ist auch unser Chef so unterwegs, dass er sagt, ich möchte gerne, am liebsten hätte er so, dass Laden ein Erlebnis wird. Ja, und dass die Leute einfach Bock drauf haben, Elektroauto zu fahren. Wir hatten auch in unserer Vorbesprechung drüber gesprochen, auch die Stadtwerke an sich. Wir sind bei knapp 70% Elektrifizierung der Fahrzeuge. Also wir leben das auch, ja. So ein kleines Werk, wie wir sind, und Bad Nauheim hat 34.000 Einwohner und hier so in Bad Nauheim so gut 100 Ladepunkte am Start zu haben, das ist dann schon eine Menge. Inklusive, was der Dennis gesagt hat, auch noch HPC-Ladepunkte, also Schnellladepunkte, ja. Das ist, wir sind was Besonderes. Also ich sehe uns als was Besonderes hier, tatsächlich.
Ja, sehr schön. Ich glaube, da dürft ihr euch auch besonders fühlen. Da habt ihr euch echt super viel aufgebaut und dieses Thema auch sehr positiv jetzt besetzt, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, ist für viele fühlt es sich auch an manchen Stellen ja vielleicht aktuell noch eher wie eine Pflicht oder wie eine Last irgendwie an. Und ich glaube, ihr habt für euch so einen sehr positiven Gedanken quasi da drumherum gespannt im Unternehmen, dass ihr, ja, die Rahmenbedingungen sind da und ihr macht jetzt quasi das Beste draus und guckt, dass ihr auch noch was dran verdient und daran Spaß und Freude habt und einen Mehrwert für die Region beziehungsweise für eure Kundenschaft. Zum Abschluss unseres Gesprächs würde mich nochmal interessieren, was sind so eure drei Botschaften, Appelle, Learnings, die ihr uns Zuhörerinnen und Zuhörern heute gerne noch mit auf den Weg geben würdet?
Da würde ich direkt bei dem einhaken, was du eben gesagt hast, dass man das ganze Thema eben nicht als lästige Pflicht sieht oder irgendwas, was da jetzt kommt und man muss da irgendwas machen, sondern dass man einfach das Thema mit einer Offenheit angeht, dass man keine Angst oder keine Berührungsscheu vor diesem Themenkomplex E-Mobilität hat, es einfach ausprobiert, auch mal Fehler macht. Wir haben es ja vorhin auch erwähnt, diese ersten Ladesäulen, die wir aufgebaut haben, da haben wir auch teilweise Lehrgeld bezahlt. Wir haben verschiedene Hersteller ausprobiert, wir haben verschiedene Systeme getestet und dann am Ende einfach offen zu bleiben und zu schauen, was funktioniert für uns als Werk am besten und dann mit dieser Lösung weiterzugehen. Das ist, denke ich, ganz wichtig und wie gesagt, keine Berührungsängste bei dem Thema zu haben.
Ja, und wenn ich da noch anfügen darf, ich hatte es zwischendurch schon gesagt, wenn man dann auch diesen Umstieg machen möchte nach 7C, Zeit nehmen, weil das wird nicht innerhalb von 2 Monaten einfach so über die Bühne gehen. Man braucht einfach eine gewisse Zeit. Es gibt auch noch so ein paar rechtliche Dinge, die man beachten muss. Wann kann ich das überhaupt tun? Ich muss ja auch Jahresabschlüsse haben und so weiter. Also es gibt rechtlich, wirtschaftliche Rahmenparameter, die eingehalten werden müssen und so weiter. Und das ist immer schwierig, war auch für uns dann irgendwann hinten raus, weil wir es uns nicht so kompliziert vorgestellt haben, wenn man in zeitliche Bedrängnis kommt, weil Dinge einfach getan werden müssen. Ja, deswegen, wenn man darüber nachdenkt, auch wenn man jetzt Ende 26 hat, dann wieder als nächstes Datum hat, viele hoffen ja auch, dass es dann noch weitergeht, sehen wir im Moment nicht so, weil es ist EU-Recht und EU-Recht immer dann aufzuweichen auf deutsches Recht, schwierig, aber nichtsdestotrotz, die Zeit wird es zeigen. Aber wenn man den Umstieg macht, Zeit mit einplanen und nicht einfach sagen, ah ja, das kriegen wir jetzt in 2 Monaten noch über die Bühne.
Also nicht auf das Prinzip Hoffnung verlassen, was die Gesetzgebung angeht, sondern machen. Sehr gut. Ihr beiden, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke und dass wir heute mal so in die verschiedenen Ecken der Elektromobilität einsteigen durften mit euch, wie ihr das in Bad Nauheim angeht. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich bin schon ganz gespannt, wenn euer Depot dann in Q3 in diesem Jahr im besten Falle dann an den Start geht und wie sich das Ladeerlebnis sich dann da so anfühlt. Vielleicht wird der ein oder andere von uns das ja auch mal erfahren, wenn er bei euch dann vor Ort ist. Und ja, vielen Dank heute für das Gespräch und die Einblicke. Hat mir viel Freude gemacht. Dankeschön.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass wir uns präsentieren durften. Vielen Dank auch dann an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich dann anhören. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan von eurem Podcast. Ich kenne sie alle. Hat Spaß gemacht. Dennis?
Ja, danke auch von meiner Seite, dass wir hier sein durften. Hat Spaß gemacht, genau.
Prima. Ja, und ihr da draußen, wenn euch auch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch jetzt gerne noch eine Bewertung da. Das hilft uns auch in Zukunft, so spannende Gäste wie den Klaus und den Dennis einzuladen und eben hier schöne Einblicke auch gewähren zu können in unsere Branche. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.